Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, Part 2 am 26. März von unserer wunderbaren Folge von der Vorwoche. Wer noch nicht dabei war, wir haben heute den Kommentator Jonas Friedrich, den ihr meistens bei Amazon Video oder auch bei Sky Fußball und Golf hört, haben ein bisschen über das Players letzte Woche gesprochen und heute ist ja der 26. März und wir haben wieder einen kuriosen Tag. Heute ist nämlich der Live Long and Prosper Day. Alle Star Wars Fans da draußen wissen natürlich, was der Imperator damals gesagt hat, gilt auch heute noch. Erstmal ein herzliches Willkommen an Beauty und Jonas. Wie geht's euch? Seid ihr noch guter Dinge?
Möge die Macht mit euch sein.
Genau.
Ja, genau.
Also die Trekkies da draußen mögen mir den Scherz natürlich verzeihen, aber wir hoffen natürlich, ihr habt ein longes und prosperous life. Long and prosperous life haben ja die meisten Golfprofis auch heutzutage, weil sie halt entsprechend gut verdienen und auch lange Golf spielen können. Das können ja viele Fußballer, bei denen ist ja der Karriere mit 30 vorbei. Nicht, das haben ja die Profigolfer auch ein bisschen als Vorteil vor uns. Ich würde mal anschließen an unseren Reigen von letzter Woche und noch mal ein bisschen was Technischeres fragen. Einfach zum Zirkus, der Zirkusfernsehen. Ja, das ist ja ein schöner Zirkus. Du kennst den ja vom Fußball. Wir wissen, das ist wahrscheinlich der größte, mitunter der größte Sportzirkus, den es gibt hier in Deutschland. Wenn du den so ein bisschen vergleichst mit dem Golfzirkus, also einfach nur von den Machbarkeiten, wie viele Regisseure, Zuspieler, Regieräume, Mikrofone, einfach von der Dimension man hat. Also ich weiß, viele der Zuschauer kennen wahrscheinlich die hinter den Kulissen nicht so gut. Viele Kommentatoren sitzen im Stadion natürlich im Block. Das geht bei Golf nur bedingt, wenn man zu den Events kommt. Wir hatten mal den Reinhold Schnupp hier, der hatte uns erzählt, er war noch bei den Masters immer vor Ort, durfte für die Zeitung Die Zeit und Welt dann immer schreiben. Diesen Luxus hat man als Golfjournalist wahrscheinlich heute nicht mehr so stark, Jonas, oder?
Nein. Das, also jetzt kurz gesagt, nein.
Also Schachtelfragen hier.
Das ist nicht so ohne weiteres möglich und teils auch nicht sinnvoll. Muss ich ausholen? Zumindest kurz, Fußball ist bei uns in Deutschland fast so eine Art Monopolist. Ne? Also es ist der größte Sport in unglaublich vielen Dimensionen, was die Leute angeht, die es selber spielen, auch was die Leute angeht, die es gucken. Und dann kommt lang nichts. Und dann kommt irgendwann mal kommen so Themen wie Formel 1, American Football kann man mittlerweile sogar echt streiten. Ist auch so eine Art Nummer 2, Nummer 3 Sport geworden. Und am Rande des Randsports irgendwann mal kommt Golf. das muss man jetzt einfach mal ganz nüchtern. Ne? Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt... Sind das 700.000 Golfer, sowas in Deutschland?
1%, sagt man ja, ne?
Halte ich, naja, das haut ja so einigermaßen hin.
Ja, kommt ungefähr.
So, und jetzt projiziert aufs Fernsehen, ne? Also mal angenommen, es gibt eine Grundgesamtheit von 700.000 Menschen in Deutschland, die ein bisschen was für Golf übrig haben. Jetzt, was weiß ich, wenn du was ist realistisch, ne, an Zuschauern, um die für ein Golfturnier zu begeistern? Da gibt es so eine Art Gap, das ich auch habe. Da merkt man auch, wie sehr man in einer Blase steckt. Es ist Ryder Cup und du denkst, die ganze Welt dreht sich in diesen 3 Tagen nur um dieses Turnier und du bist voll drin und verfolgst jeden Ball und gehst innerlich von einem Millionen-Blockbuster aus, weil doch jeder um Himmels Willen gerade diesem Event irgendwie folgen muss. Und dann guckst du Montagmorgens auf die Quoten. Ja. Und dann stellst du fest, ach so, das ist ja gar nicht so. Ne? Und das musst du halt immer berücksichtigen. Also es ist halt ein Randsport. Das ist sehr, sehr schöner Randsport, aber ein Randsport. Und das ist ein kleines, aber feines Publikum, das wir jetzt bei Sky sozusagen mit unseren Golfübertragungen begeistern können oder erreichen können. Aber es rechtfertigt jetzt halt nicht, ich glaube, das kann ich sagen, dass man mit einem gigantischen technischen und logistischen Aufwand ja, Turniere in den USA begleitet, covered über 4 Tage mit einer Crew, die mehrköpfig ist. Das haut einfach nicht hin. Und wir versuchen vieles und setzen da auch so ein bisschen unsere Schwerpunkte. Wir sind häufig dann mit einem Reporter vor Ort sind in echt guten Kontakt mit den Leuten, auch mit den deutschsprachigen Spielern. Es ist auch so, dass wir bei deutschen Turnieren auch es ein bisschen aufwendiger und größer machen. Dementsprechend ist die Antwort so eine Art Mittelding. Es ist mit dem Fußball nicht wirklich vergleichbar, da ist der Aufwand ein anderer, das stimmt. Gleichermaßen würde ich jetzt, wenn ich mir das anmaßen darf, für Sky schon noch behaupten, dass es echt immer noch cool zu gucken ist und dass man auch ein bisschen mehr kriegt als nur jetzt das Bild, das sogenannte Feed von den Turnieren, und dass wir es schon häufig und regelmäßig hoffentlich schaffen, so ein Golf-Guck-Erlebnis zu kreieren, das zu Hause auf dem Sofa Spaß macht.
Ich habe noch ein paar Zahlen natürlich zum Unterfüttern. Fußball ist weltweit mit 3,5 Milliarden Fans die Top-1-Sport. Und wenn man auf die Welt guckt, ist man immerhin bei Golf mit ca. 400 bis 500 Millionen Fans noch ganz gut dabei. Das ist aber weltweit, also ein Fünftel etwa davon. Aber ja, in Deutschland sind wir, glaube ich, bei 0,75%, die überhaupt spielen und gucken. Und ja, das hast du recht, die Quote diktiert ja eigentlich dann, was du ausgeben darfst und kannst. Und das kann man natürlich nicht vergleichen. Von daher meine heretische Frage, ob man das irgendwie vergleichen kann mit Fußball. Da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Beauty, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, wie ist es denn dann für dich persönlich? Nehmen wir jetzt das Beispiel des Players. Da wart ja dann abends zu zweit am Kommentieren. Ja, der so, sag ich mal, schon, was ja doch eher selten vorkommt, bei den Majors ja hauptsächlich dann auch noch. Das machte für mich persönlich den Eindruck, nicht sofort die Soundeinstellung zu verändern. Also ich bin ein Freund davon, auch den amerikanischen Originalton halt einzustellen, bin ich ganz ehrlich. Aber beim Players jetzt habe ich das nicht gleich sofort gemacht, weil irgendwie die Stimmung eine komplett andere war. Wie siehst du das dann als Kommentator? Macht es für dich dann auch mehr Spaß, wenn du noch jemanden neben dir hast, als dann nur alleine jeden Ball einzeln zu beschreiben?
Jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken. Also du hast erst nach 2 Stunden bist du auf den Originalkommentar rüber oder was? Oder wie?
Nein. Also nein, tatsächlich kann ich dir sagen, Samstag und Sonntag habe ich die deutsche Tonspur mal durchgeschaut. Sonst ertappe ich mich immer recht schnell dabei, dann umzuschalten, weil halt das ist halt Eintönigkeit. Und jeder, sage ich mal jetzt, der nicht Golf spielt in meiner Familie oder näheren Freundeskreis, die dann da einfach mal dazukommen, so nach 5 bis 7 Minuten kommen dann recht schnell eigentlich immer so. Also mit dieser einen Stimme ist das dann doch noch langweiliger. Ja, also das sind halt so diese Nicht-Golfer.
Wir aber wieder bei den Möglichkeiten. Und natürlich, wenn der Original dir da 2 Kommentatoren von CBS und noch einen Ex-Player.
Nein, so ist ja gar nicht gemeint, sondern mir geht's halt einfach auch darum, jetzt für dich als Kommentator, macht es doch dann auch noch mehr Spaß, wenn du da nicht nur alleine vor so einem Bildschirm sitzt, oder?
Jetzt muss ich auch wieder kurz ausholen. Also, das eine sind die finanziellen und budgetären Voraussetzungen, die du hast. Mhm. Das andere ist aber auch so eine Art Kommentatorenkultur, die wir in Deutschland haben. Und da ist auffällig, dass das kein Golfthema ist, sondern dass wir auch bis vor kurzem, auch im Fußball beispielsweise, die Kultur hatten, dass wir eine Stimme haben, die über 90 Minuten begleitet. In anderen Ländern ist das schon immer anders gewesen. Also in UK grundsätzlich Kommentator-Experte. In Spanien, im spanischen Fußball gibt's sogar die Tradition, dass da 3, 4 Leute sitzen. Einer singt, der andere ist für irgendwelchen Quatsch zuständig.
Für den Torschrei gibt es ja auch immer einen in den lateinamerikanischen Ländern.
Wenn du mich fragst, was ist besser? All in für mehrere Stimmen. Aus einem simplen Prinzip, Dialog schlägt Monolog. Ist eigentlich relativ simpel. Das ist völlig überraschend im Kommentar auch so. jetzt ist Jetzt ist es halt so, dass also im Fußball kenne ich noch beides. Ich bin häufig allein unterwegs, ist auch okay. Habe oft das Vergnügen, mit Benny Hövedes zusammen Fußballspiele zu kommentieren. Das ist aus meiner Sicht absolut, ist traumhaft. Ja, es ist grandios. Und jetzt sind wir beim Golf. Und beim Golf ist es eigentlich so, dass es natürlich in Anführungszeichen noch geeigneter ist für zwei oder gar mehrere Stimmen, ne? Weil du mehr, das ist jetzt ein bisschen handwerklich, das ist ja viel breiter, ne? Also du hast viel mehr Möglichkeiten, dich auch in den Dialog zu kommen. Du hast nicht so ein schnelles, hektisches Spiel, sondern ein ruhiges mit viel Platz. Du, und was soll ich sagen? Also und bei den großen Turnieren versuchen wir immer, so eine Vielschichtigkeit reinzukriegen, mit einem Reporter vor Ort. Auch da gibt's ja dann Möglichkeiten, in den Dialog zu treten, mit hier Kleinigkeiten, da Kleinigkeiten, versuchen, überlappende Zeiten zu schaffen und versuchen da schon, unsere Schwerpunkte zu erreichen. Ja, ist jetzt möglicherweise nicht bei jedem Turnier möglich. Du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ganz klar. Zeit ist viel, viel, viel besser.
Ja, und in der letzten Woche habe ich ja aus Spaß bei der Einleitung gesagt, Samstagmittag warst du noch am Böllenfalltor und hast Darmstadt gegen Bayern kommentiert. Und abends warst du dann quasi in Florida beim Players und hast kommentiert. Wie darf ich mir so eine Vorbereitung dann bei dir vorstellen, auf so ein Fußballspiel zu so einem Golfturnier?
Das ist die eigentliche Arbeit. Also im Fußball, letztlich das Event selber ist eigentlich das Schnellste. Fußballspiel ist in aller Regel nach 90 Minuten rum. Golf dauert ein bisschen länger, aber die eigentliche Arbeit ist natürlich das, was unter der Woche geschieht. Da sitze ich an meinem Schreibtisch und bereite mich intensivst vor auf das, was am Wochenende so anliegt. Immer mit dem Anspruch, am besten alles zu wissen. Das geht nicht. Es liegt in der Natur der Sache. Aber natürlich versuche ich, mich vorzubereiten auf alle Spieler, auf Spielsituationen. Ich gucke mir, jetzt wenn wir beim Fußball sind, die letzten ein, zwei Spiele an von Mannschaft A. Ich versuche zu telefonieren, ich versuche zu recherchieren, ich versuche mit Trainern zu sprechen, mit Sportdirektoren. Jetzt im Golf versuche ich, mit den Deutschsprachigen einmal zu sprechen. Also so im Vorfeld, das finde ich wichtig. Einfach um ein bisschen Background zu kriegen, hey, was ist denn bei dem gerade so am Start? Um was geht's bei dem? Ich versuche mit, was weiß ich, dem einen oder anderen Caddy zu sprechen. Natürlich gucke ich mir an, hey, was hat der Platz für Besonderheiten? Ich natürlich kannst du dich nicht auf 156 Spieler im Detail vorbereiten, aber du weißt natürlich grob, um wen geht's denn da so. Du weißt, du hast eine Ahnung, du guckst dir das Spielerfeld an und weißt schon anhand der Startzeiten natürlich auch, wer mutmaßlich oft gezeigt wird. So, und da ist der Anspruch, möglichst alles eigentlich zu wissen. Wie spielt der, wie geht's dem gerade, was hat der eigentlich für einen Schwung, mit was kämpft der, wie sind seine letzten Resultate gewesen? Und rein theoretisch hört diese Vorbereitung nie auf, weil du kannst ja immer noch mal irgendeine coole Geschichte irgendwo auftreiben und kannst ja noch vielleicht irgendwo noch mal was finden. Irgendwann mal musst du dann so eine Art Cut machen. Und das ist dann das Besteck, mit dem gehst du rein. Und idealerweise aber bist du dann so gut vorbereitet, dass du auf jede einzelne Situation gut und spontan reagieren kannst.
Und wie ist da die Informationsdurchlässigkeit? Also sag mal so, ist ja jetzt beim Fußball jetzt doch schon ein bisschen engmaschiger und jetzt nicht ganz so auslastend wie jetzt beim Golf. Also ich sag mal so, ich glaube, so ein Spieler könnte ja jetzt doch mehr erzählen, sagen wir jetzt über Trainingsprozesse, Schwung, tralala und wissen wir alles. Beim Fußball ist ja doch ein bisschen begrenzter. Wie genau sind dann wirklich die Leute und geben da Preis, was da gerade so Phase ist? Also ich sag mal so, auf der PGA-Tour, gerade mit deutschen Spielern, ja schwierig. Also uns fällt ja da gerade Matti Schmidt ein, der bei den Players super performt hat, leider nicht ganz so ein gutes Wochenende gehabt hat. aber trotzdem so ein Top-30-Ergebnis oder auch ein Stefan Jäger, da hört es ja leider aktuell mit deutschen Spielern dann schon auf.
Ja, also grundsätzlich ist Golf ein bisschen einfacher, so nehme ich das zumindest wahr, was die Zugänglichkeit jetzt für mich angeht. Also Fußball ist extrem durchgetaktet, ne? Also es ist extrem hohe Schlagzahlen und halt auch nochmal vor allen Dingen ein ganz anderes mediales Interesse bei uns. Also während ich im Golf jetzt mal so gefühlt, also da ist halt einfach so, jetzt so, ich weiß jetzt nicht, ob es jede Woche 50 Journalisten sind, die bei Matti Schmidt sich melden. Also
ja.
Ne, so
oder sein Management.
Dann. Ja, ja.
Oder sein Management. Ne? Wohingegen, wenn du die Presseabteilung des FC Bayern fragst, wie viel Anfragen sie in der Stunde bekommt, dann bist du ebenfalls so ungefähr bei 50. Ne? Das ist nicht übertrieben, was ich jetzt sage, sondern das haut schon hin.
Und da ist noch nicht mal was passiert.
So ist es. Genau so ist es. Also das sind einfach die Verhältnisse. Jetzt zu deinem zweiten Punkt. Wie steht es eigentlich ums deutsche Golf? Also ich glaube, da gibt es viele, viele, viele schlaue Köpfe, die sich in den letzten 10, 20 Jahren schon Gedanken darüber gemacht haben, warum es eigentlich deutschen Athleten nicht wirklich gelingt, sich in die Weltspitze vorzuspielen. Es gibt einen interessanten Vergleich. In England gibt es nicht wirklich viel mehr aktive Spieler und Spielerinnen als die. Wir waren vorhin, glaube ich, bei 700.000. Jetzt nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest. Aber die Grundgesamtheit in England ist nicht viel größer. Und trotzdem schaffen es die Engländer in einer Beständigkeit, absolute Spitzenleute nach vorne zu entwickeln. Und warum das so ist, da kann ich auch nur mutmaßen aus vielen, vielen Gesprächen mit Menschen, die sich damit beschäftigen. Jetzt mal über den Daumen ist es so, dass es individuelle Exzellenz ist, die auf in der Ganzjährigkeit aufwachsen muss, auf Top-Plätzen, angeführt von Top-Trainern. Und diese Konstellation, die haben wir in Deutschland halt viel zu selten, sondern es ist im Grunde auf Bernhard Langers individuellem Talent und Ausnahme Athletendasein aufgebaut, plus Martin Keimer, der against all odds sich durchgesetzt hat in den USA und eine Zeit lang der beste Golfer der Welt war, laut Weltrangliste. So, den rennen wir hinterher, muss man sagen, was jetzt die absolute Weltspitze angeht. Jetzt würde ich gern trotzdem einmal erwähnen, dass es auf einer anderen Seite eigentlich so gut ist wie noch nie. Wenn ich nämlich auf die DP World Tour gucke, wie viele Deutsche wir da inzwischen am Start haben, dass es auch ein relativ breites Feld ist und ja auch viele deutsche Erfolge da mittlerweile runterpurzeln, dann kann man zumindest mal auf der DP World Tour sagen, dass es eigentlich fast so gut ist wie noch nie. Also müsste ich jetzt statistisch nochmal nachgucken, ob sich das deckt, also eine gefühlte Wahrheit ist, wir sind mit einem Dutzend Spieler da am Start und also ein, zwei spielen irgendwie immer auf den vorderen Plätzen, manchmal sogar um den Sieg mit. Aber natürlich diese totale Brillanz.
Und da ist die Internetleitung gerade ein bisschen am Hakeln. Aber wir springen da mal ein. Beauty, siehst du, da erkennt man den Medienprofi dran. Der sagt dann nämlich, da haben sich doch andere schon ganz viele Gedanken drüber gemacht und müssen dann selber nicht die fiese Wahrheit sagen, die vielleicht tief in einem, wo man eine Ahnung hat. Man möchte ja teilweise, ich glaube, das ist natürlich auch immer schwierig, Kommentator zu sein. Ich meine, wissen, dass einige Fußballkommentatoren, die dann schon länger in der Karriere dabei sind, dann auch ihre eigene Meinung reinbringen, sei es jetzt nun ein älterer Marcel Reif oder irgendwas. Aber ich glaube, als Kommentator bist du ja auch immer ein bisschen, musst du ein wenig deine Worte in die Goldwaage legen, weil du ja halt mit diversen Partnern zusammenarbeitest und sobald die Internetleitung sich vom Jonas wieder stabilisiert hat, würde ich ihn mal auch dazu gleich fragen, aber ich finde ja dieses Thema, warum haben wir keinen richtig guten deutschen Golfer, musste eigentlich dir immer erstmal an die eigene Nase fassen, nämlich die PGA of Germany ist es ja dann eigentlich, der du dann den Schuh zuschustern musst. Ich glaube, Jonas, dein Internet hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Die Kinder, die Söhne haben aufgehört, Netflix zu streamen. Es läuft schon wieder ganz gut mit der Bandbreite. Ich hatte Beauty kurz gesagt, da erkennt man den Medienprofi daran. Der sagt, da haben sich doch andere schon Gedanken drüber gemacht, weil man ja auch immer ein bisschen als Kommentator seine Worte auf die Goldwaage legen muss vielleicht. Ne? Ich meine, wir hier im Podcast ist ja zum Glück, wir können ja sagen, was wir wollen. Das interessiert ja wenig. Unser Job hängt da auch nicht dran. Deswegen ist die Frage, wie diplomatisch musst du denn eigentlich sein? Oder wie ehrlich darfst du dann auch dann mal aus deiner Warte aus sagen, jetzt kacke ich mal den, doof gesagt, von Karren? Oder macht man das dann eher nicht, weil man dann Medienprofi genug ist?
Er stellt echt gute, aber immer auch sehr weite Fragen. Also, das ist natürlich, also letztlich, wo fange ich da an? Es gibt, finde ich, als Grundvoraussetzung ein Maß an Professionalität, die zum Kommentieren gehört, die mehrere Dinge bedenken muss. Zum einen meinen Kindern sage ich immer, keiner mag den Klugscheißer. Das finde ich ist ein wichtiger Gedanke. Ich begleite Dinge.
Hi, Beauty.
Ich versuche Dinge einzuordnen, die ich da sehe, und ich gebe Hintergrundinformationen und gebe natürlich auch einen Schuss Meinung mit rein. Also es ist ja auch kommentieren und nicht nur begleiten. Aber bei diesem Schuss Meinung muss man aufpassen, weil es ist. Ich möchte nicht anmaßend sein. Es steht mir nicht zu, wirklich auf den Punkt zu formulieren. Die Krise des deutschen Golfs liegt an 1, 2 und 3. Ich begleite das, ich beobachte das, ich spreche mit Leuten. Aber Leute, da gibt es Menschen, die befassen sich hauptberuflich damit. Mein Blick ist der eines Externen. Das nächste ist, beim Golf geht's. Fußball ist ein toxisches, gefährliches, brisantes Feld, auf dem es sehr emotional zugeht, bei dem Fangruppen dir zuhören, für die das eine ernste Sache ist, wo es ist eine Glaubensfrage. Du, und da gehört es ein Stück weit auch dazu, das zu berücksichtigen. Ich meine, für wen mache ich es? Ich mache es natürlich für die Leute, die mir zuhören. Wäre schon irgendwie ganz cool, wenn ich denen nicht auf den Sack gehe. Also das ist ein Bestandteil der meiner Überlegung. Also, und ich habe eine starke Meinung zu vielen Themen, aber ich bin dann schon auch dazu in der Lage, diese Meinung möglicherweise so rüberzubringen, dass es halt nicht anmaßend ist, dass es immer noch respektvoll ist, dass es mir immer auch, wenn du so willst, ein bisschen die Hintertür offen lässt. Das kann man schon so sehen. Aber dazu stehe ich, weil ich das auch, das ist ein Stück weit auch meine Aufgabe, und das ist in einem Podcast möglicherweise auch ein bisschen freier, als wenn man dann tatsächlich, was weiß ich, für Sky, das kommt ja auch noch hinzu, ne? Es ist ja auch nicht, die Leute schalten nicht wegen mir ein, ne? Und die schalten auch nicht wegen Sky ein. Aber es ist halt in dem Moment ist es halt so, dass ich für die Zuschauer einen Job mache, und aber halt auch im Namen von Sky. Also es ist jetzt auch nicht die Jonas Friedrich Show, die da irgendwie stattfindet, sondern das sind ganz viele Aspekte, und deswegen liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit zwischen Professionalität, Begleitung und einem Schuss Meinung und Färbung. So würde ich es formulieren.
Ja, Beauty, es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Ne? Nur, dass du es auch nochmal
genau weißt. Richtig.
Thema respektvoll wollte ich dich nochmal fragen, Jonas. Wir sehen ja immer bei der PGA, da haben wir oft, also habe ich oft mit Beauty die Diskussion, nämlich, warum machen die das jetzt schon wieder? So ein bisschen das, was ich ganz oft beim deutschen Fernsehen allgemein früher, dieses Scripted Reality, jetzt hauen wir mal richtig das Prekariat in die Pfanne und exponieren das. Ja. Wir haben ja hin und wieder Interviews, die wir bei den PGA-Shows sehen, wo dann diese jungen Spieler interviewt werden. Und nachdem sie da diese Ausnahmesituation haben und eh schon den Nerventanz gerade das Ding gewonnen, die allererste Frage, die kommt, ja, und dein verstorbener Großvater, der ist ja vor 3 Wochen gestorben, das ist ja ganz schrecklich, jetzt sag mal was, und dann fangen die an zu heulen. Das ist doch so eine, diese, was du ansprichst, dieses respectful sein und irgendwie wer bin ich? Das ist eine schöne Sache, die du jetzt so gut hinterfragen kannst, wo du auch sagst, ja klar, wir sind hier für Sky und müssen nicht die Clickbait-Quote bringen, wie in Amerika vielleicht, wo diese Reporter extra dann dahingeschossen werden, auch immer ein neues Gesicht, die dann einfach sagen, okay, du stellst jetzt hier halt die Tierfrage, du musst ihn zum Heulen bringen, das ist dein Ding. Und so eine Sache bei der PGA-Tour, die ich da beobachte, wie stehst du dazu? Wie empfindest du das? Warum wird das immer extra gemacht? Ist es die amerikanische Kultur?
Ja, exakt. Also dazu, das ist ein fundamentaler kultureller Unterschied zwischen uns und den Amerikanern. Amerikaner sind, jetzt mal stark verkürzt und verallgemeinert, qua Geburt Entertainer und Storyteller. Und sie haben ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu bestimmten Themen. Es gibt, was weiß ich, zum Beispiel Geld oder Reichtum, ist bei uns ein, wenn du so willst, tabuisiertes, manchmal auch neidgeprägtes Thema. In Amerika ganz anders, wird ganz anders wahrgenommen. Es ist völlig okay, über sein Gehalt zu sprechen und damit das ist nicht angeben, wenn ich sage, was ich verdiene, sondern es ist, und das Witzige ist, die Leute freuen sich auch für einen. Also es ist ganz anders als bei uns. Und same, same ist es mit dem Storytelling und auch privaten Geschichten. Das empfinden wir als möglicherweise so ein bisschen, wow, ist das jetzt echt hier das Thema? Das ist für die total normal. Und wenn du zum Beispiel in der NFL, gibt es so dicke Mediabooks mit den Biografien von einzelnen Spielern. Der fundamentale Unterschied zwischen einem deutschen Mediabook ist, da sind die Statistiken, Herkunft der Vereine und dergleichen, das ist da alles picobello aufsortiert, in den USA auch. Und dann gibt's aber die Seite mit, hatte eine Drogenvergangenheit, mit 16 von der Highschool geschmissen, Mutter leider viel zu früh verstorben und das jetzt hier ist die Chance seines Lebens. Und das ist der wesentliche Unterschied in der gesamten Herangehensweise, was Sportübertragung angeht, USA versus Deutschland / Europa. Die Pole nähern sich so ein bisschen an, also beziehungsweise es wird immer amerikanischer, auch bei uns. Klammer auf, ich find's gut, Klammer zu, weil es einen, wie ich finde, schönen, warmen und menschlichen Ansatz häufig rüberbringt. Ich weiß genau, was du meinst und habe auch den ein oder anderen Moment, an dem ich denke, ist das jetzt noch so authentisch oder ist das jetzt eigentlich irgendwie schon so eine Art professionelles Entertainment, das irgendwie dazugehört? Aber eines weiß ich sicher, also es rührt von diesem fundamentalen kulturellen Unterschied, den wir da haben. Das ist in den USA einfach ganz anders zu handeln und zu sehen. Und daher rührt sozusagen auch deine Frage.
Dann ist aber auch das ganze Golfthema ja lustigerweise zwischen Amerika und Deutschland genauso zu erklären. In Amerika ist es ja ein Volkssport. Und hier ist es ja eigentlich, wenn du so willst, gibt es ja nur Country Clubs. Also wir haben ja eigentlich nur Private Clubs in Deutschland, doof gesagt.
Ja, das ist ein Jammer. Also es ist ein schlechter, kein guter Zustand. Der Image des von Golf ist hier immer noch einfach ein Desaster. USA ist ein Traumland, was Golf angeht. Dort ist es wirklich ganz normal, Pay and Play. Es ist günstiger, es ist viel günstiger, es ist einfach, es ist nahezu ganzjährig zu spielen, zumindest in den südlichen Regionen. Und in Deutschland haben wir wirklich so einen elitär muffigen Ruf, der natürlich einen Funken Wahrheit hat. Das gehört auch dazu. Also die Porsche Cayenne-Quote auf so einem Parkplatz ist schon einfach auch sehr hoch. Es ist
in München zumindest. Ist so.
Das stimmt. gleichermaßen verstehe ich es manchmal auch einfach nicht. Ne? Also was weiß ich? Wenn man jetzt lassen wir mal kurz in Euro sprechen. Was kostet eine gute Saison Golf? Also was weiß ich? Mitgliedschaft kannst du in Deutschland DGV-mäßig hinkriegen für, sag mal, 500 Euro. Ja? Fernmitgliedschaft irgendwo. Und dann spielst du noch Green Fee für, sag mal, 50 bis 70 Euro irgendwo auf einem ordentlichen Platz. Also mit Equipment und dergleichen kommst du, was weiß ich, das kriegst du im Jahr, wenn du regelmäßig spielst, kriegst du es für 1500 Euro hin. Damit hast du echt ein gutes Jahr. Vielleicht noch 2000. Mhm. Und jetzt, also 2000 Euro, ich bin jetzt hier in der südlichen Region, hier ist es völlig normal, in Skiurlaub zu fahren. Ein Skiurlaub beispielsweise, also verschlingt im Nu, wenn du es mit einer Family machst, 5.000, 6.000 Euro. Noch nie habe ich die Diskussion vor dem Hintergrund gehört, das ist ja eine elitäre Veranstaltung. Also es ist mehr oder weniger akzeptiert und gesellschaftlich total normal, also hier jetzt im Süden. Skiurlaub, ja klar, natürlich, wir haben ja schließlich sind Ferien, da müssen wir hin. Und beim Golf hast du sofort so eine Art Naserümpfen und ja, so ganz klar ist es mir nicht, woher das rührt. Ich verstehe das Thema Platzreife nicht. Das wäre das Erste, was ich abschaffen würde. Das ist so ein dermaßen am Bumpitz. Ist so eine Barriere, die total unnütz ist. Ja, aber da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt. Ne? Das sind auch Themen, über die sich auch glücklicherweise andere Menschen den Kopf zerbrechen müssen. Ich spiele es sau gern. Es ist eine große Leidenschaft. Ich würde es mir natürlich trotzdem wünschen, dass es ein wenig zugänglicher und noch verbreiteter und einfacher wäre, damit man es auch Leuten näher bringen kann, die möglicherweise jetzt nicht einfach vor 20 Jahren schon damit angefangen haben.
Eine Anschlussbemerkung, tatsächlich monetär, die 2000 Euro wird vielleicht noch der ein oder andere zusammenkriegen. Wahrscheinlich ist es dann die Zeit auf dem Golfplatz, die dann wirklich schwer zu machen ist mit einem Dayjob und die Anfahrt. Ne? Das nur als eine Anmerkung, von, warum, glaube ich, Golf nicht so zugänglich ist als wie monetär. Aber meine zweite Frage, die ich eigentlich stellen wollte, habt ihr einen Briefing bei Sky intern, weil ja eure große Zielgruppe muss dann ja eigentlich die alten weißen Leute über 50 sein, die bei Sky einschauen und sich Golf angucken, wenn man sich die Statistik der Golfer anschaut. Macht ihr eigentlich dann so ein bisschen, probiert ihr so ein bisschen für diese Zielgruppe eher die Golfübertragung zu skripten und zu planen oder habt ihr überhaupt gar keine Zielgruppendefinition? Weil ich weiß, viele Sportarten sagen so, hey, wir wollen, NFL zum Beispiel, hey, wir wollen ein bisschen jünger werden und es ist eher ein jüngeres Publikum, komm, wir machen ein bisschen was Crazyes. Gibt es diese Zielgruppendefinition irgendwie bei euch oder seid ihr da völlig frei?
Wir sind da völlig frei. Uns ist klar, für wen wir es machen. Also wir haben natürlich schon so ein einigermaßen Bild, wer sind unsere Abonnenten, unsere Abonnentinnen. Und völlig überraschend, ja, die sind ganz normal in der Demografie Deutschlands angesiedelt. Das heißt, wir sind jetzt nicht zwingend 14 im Schnitt. Ne? Sondern es geht schon. Es ist ganz normal. Das hat schon auch irgendwie so ein bisschen die Konsequenz zum Beispiel, dass, wenn ich so drüber nachdenke, also dass ich schon versuche halt, wir versuchen Deutsch zu sprechen. Ne? Also wir versuchen das so abzubilden, dass man es auch einigermaßen versteht. Und es ist halt jetzt nicht nur, was weiß ich, es ist nicht alles TikTok. So auf den Nenner kann man es bringen. Dass wir natürlich trotzdem versuchen, irgendwie auch in Anführungszeichen jüngere Sachen zu machen. Das ist auch klar. Aber da wäre jetzt Golf nicht der erste Ansatz.
Wie viel Social Media bringt ihr ein? Das so als Randfrage, weil da passiert ja wahnsinnig viel. Und ich meine, wir beziehen ja unsere Infos ganz viel über Social Media, müssen wir ehrlich zugeben. Das verschlingt natürlich viel Zeit. Und neben der Normalvorbereitung, wie viel kannst du dann sozusagen, also hast du eine eigene Social Media Redaktion, die dir dazu arbeitet? Oder bist du auch immer hin und wieder bei Fußball und Golf bei den diversen Seiten aktiv und guckst, was da passiert ist?
Nein, ich nutze Social Media aus professionellen Gründen. Ich bin eigentlich im tiefen Grunde meines Herzens ein großer Social-Media-Skeptiker. Eigentlich lehne ich es ab, aus unterschiedlichen, aber mehr so gesellschaftlich-politischen Gründen. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz verhängnisvolles Thema ist, dass wir unseren Nachrichtenkonsum einem Algorithmus überlassen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz drastische Konsequenzen hat, die nur bedingt positiv sind. Und ich glaube, dass ein großer Teil der wahrgenommenen Polarisierung in unserer Gesellschaft ursächlich auf Social Media zurückgeht, weil wir uns nur noch mit unseren eigenen Wahrheiten umgeben und den emotional kickenden Themen, über die wir uns so wunderbar herrlich aufregen können, das ist ein Riesenproblem. Gleichermaßen schätze ich Social Media natürlich als News-Zugang, weil ich natürlich auch Dinge mitkriege und sehe, die ich sonst auf klassischem Wege vielleicht, die wären mir da möglicherweise entgangen. Und als professioneller Medienmensch ist es unumgänglich, dass ich mich damit befasse und natürlich dort auch Dinge wahrnehme und sehe. Trotzdem ist es zum Schluss ein gespaltenes Verhältnis, das ich dazu habe. Ich exponiere mich nur bedingt. Im Golf ist es sehr angenehm, muss man sagen. Also wo es im Fußball eher ja, schnell toxisch, emotional und eher unangenehm wird. Also die Golferinnen und Golfer, die mit denen ich so im Austausch bin, auch während der Sendung, ich versuche das ja auch in eine Sendung ganz so ein bisschen einfließen zu lassen, ja. Weil ich finde, dass das eigentlich wie gemacht ist, einfach von der, wir haben die Zeit dafür und das kriegt man da auch gut unter und man kann so ein bisschen in Interaktion treten. Das ist in 99,9% der Fälle hochgradig angenehm, sympathisch, nett, wissbegierig, sachlich, wirklich extrem positiv. Das ist die schöne Seite von Social Media, die gibt's auch.
Mhm. Ja, und das wäre jetzt auch noch ein Punkt gewesen, wie dann das Feedback da eigentlich so variiert. Also ich glaube schon, dass man als Fußballkommentator jetzt nicht 99% feine Kommentare da zu lesen hat und wie es dann halt im Golf anders ist. Aber das hast du ja quasi gerade schon beantwortet, dass da Golf eigentlich schon sozialverträglicher die ganze Zeit über ist, als jetzt so eine Fußballübertragung tatsächlich. Auch wenn man jetzt als Beispiel so einen polarisierenden Verein wie den FC Bayern München dann kommentieren darf.
Da spricht so.
Alles verstanden. Nein, also letztlich Golf ist hochgradig angenehm. Es gibt natürlich aber auch nicht diese polarisierenden Fanschaften. Ne? Also das ist halt, deswegen kannst du es nicht wirklich vergleichen. Ja. Fußball ist es natürlich so, dass es echt zur Sache geht. Das ist knackiger. Ich muss aber generell auch sagen, ich habe Glück. Also ich habe mich nie wirklich exponiert aus mit Absicht. Mag ich nicht, will ich nicht. Gleichermaßen, also ich habe jetzt auch noch nie irgendwie, ich frage mich jetzt bitte nicht warum und wie, aber jetzt so der ganz große Shitstorm, den habe ich zumindest noch nie erleben dürfen oder müssen. Ich komme einigermaßen gut durch und gut zurecht.
Wie würdest du dich denn auf die Lift-Tour, wenn du die bald kommentieren darfst, weil sie zu Sky kommt oder irgendwo anders vorbereiten? Da müsstest du ja diese ganzen Fantasy-Football-Names wie Crusher, GC und Cleeks und sowas alles erstmal lernen. Und dich da genau und dich mit all diesen Teams beschäftigen. Würdest du, also ich meine, hast du schon ein paar Lift-Events dir angeguckt? Die haben ja ein bisschen anderes Konzept auch mit dieser ganzen Techno-Musik, die dabei läuft und alles ein bisschen Golf but louder. Oder wäre es für dich einfach eine andere Tour, die man ähnlich kommentiert wie die PGA-Tour jetzt?
Das Lift-Thema.
Da seufzt du erstmal, wa? Das ist
naja, letztlich, weißt du, es ist halt einfach so. Also, jetzt spielen wir es mal kurz durch.
Ja.
Man fragt mich, möchtest du ein Lift-Event kommentieren? Ja, also, ja, natürlich. Also, ich bin Profi. Ich lebe davon, Sportereignisse zu kommentieren. Ist es mein Lieblings, jetzt sind wir aber schon halt in einem Bereich, bei dem ich mich frage. Wir sind ja halt jetzt sozusagen auf einer Tour oder in einem Teil, bei dem ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sagen muss, das würde ich eigentlich gar nicht gucken. Weil jetzt sind wir ein bisschen bei dem Kernproblem, das ich mit der Lift-Tour habe. I don't care. Es ist, ich verurteile keinen Spieler, der auf die Lift-Tour gegangen ist. Ich gönne jedem jeden Euro. Ich war komplett raus bei diesem Thema moralische Verurteilung mit saudi-arabischem Hintergrund. Da bin ich raus. Ich habe noch nie nachgefragt, woher das Benzin in meinem Tank kommt. Ich möchte auch nicht wissen, wie das iPhone, das ich nutze, zusammengebastelt wurde. Ich finde, warum ich dann beim Sport plötzlich mein tiefen moralisches Gewissen entdecken und promoten muss, das hat sich mir noch nie erschlossen. Jetzt kommt das Aber. Ich glaube trotzdem, dass die Lift-Tour aus den falschen Gründen gegründet wurde. Es ergibt aus Sicht des Fans keinen Mehrwert. Du könntest, ich sehe einfach nicht, worin für mich der Reiz darin liegen soll, dass ein Turnier ausgespielt wird unter Multimillionären. Ich verstehe es, also wohin oder woher soll jetzt der besondere Antrieb, die letzten 100%, das Wettkampf, das absolute Wettkampfding zwischen einem Dustin Johnson und einem Patrick Reed kommen. Ich meine, du kannst mir jetzt sagen, ja natürlich, die wollen das irgendwie gewinnen, aber es ist einfach was fundamental anderes, ob der 125. auf der PGA-Tour um seine gottverdammte Existenz kämpft oder ob er zum ersten Mal so ein Turnier gewinnt, bei dem er weiß, ich habe 2 Jahre oder 5 Jahre Planungssicherheit für meine Family. Oder die Historie. Also da kann man mich jetzt, und ich bin noch nicht mal ein Hardcore-Traditionalist, aber wir kommen vom Players, haben wir auch drüber gesprochen. Du könntest das Players mit auf diesem Platz als PGA-Tour-Event könntest du das spielen und du nimmst von jedem Betrag eine 0 oder sogar 2 weg. Du könntest es mit richtig guten Golfern machen und es würde in sich trotzdem funktionieren. Weil es diese Heritage hat, weil es was bedeutet, weil du in einer Reihe stehst mit Tiger Woods, Jack Nicklaus und dergleichen. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu einem Liftturnier in Bedminster, bei dem dann auch noch Donald Trump den ihren Abschlag hat, da zieht sich bei mir einfach alles zusammen. Da kann ich eigentlich nicht über meinen Schatten springen. Und jetzt sind wir ja hier in einem Podcast und möglicherweise lege ich dann halt auch einfach mal ein Wort nicht auf die Goldwaage, aber ich kann mir eigentlich nicht, ich glaube nicht, dass ich ein Liftturnier kommentieren würde. Mhm. Wissend, dass eine Situation eintreten kann.
Ich nehme das auch voll ab, dass du dich damit noch nicht beschäftigt hast, weil hättest du dich schon ein bisschen mit den Rahmenbedingungen beschäftigt, wüsstest du, dass Dustin Johnson und Patrick Reed zusammen für die 4 Aces um die Teamwertung spielen. Ja, und da geht es immerhin um einige Extra-Dollar. Ja, also das musst du wissen. Ja, also demnach, ich kann das voll nachvollziehen. Ja, auch was du da sagst. Allerdings darf man halt auch nicht vergessen, was war die Folge dieser ganzen Sache? Ja, also es hat ja quasi schon an dem Monopol PGA Tour gewaltig gerüttelt. Ja, weil was da abhanden gekommen ist, darf man nicht vergessen. Und wir sagen es jetzt halt auch ab und an mal, wenn man sich dann tatsächlich einfach nur die Leaderboards so anguckt. Ja, das ist im Grunde trotzdem schon Qualität, was dort auftiet. Ja, alles andere, diese ganzen politischen Sachen, die lassen wir auch immer komplett raus. Aber was dort an Golfqualität im Grunde verloren gegangen ist, das ist eigentlich so bitter und dass das halt nicht mehr jetzt irgendwie zu kitten ist oder gekittet wurde in den letzten Monaten, ist eigentlich ein Desaster. Weil was dort, sag ich mal, an Reichweite, Möglichkeiten, diese gesamte Sportart, sag ich mal, zu vergrößern, hat ja eigentlich dazu geführt, dass Golf jetzt noch unwichtiger ist als, sag ich mal, vor 4-5 Jahren. Ja, weil es, wenn man über Golf redet, dann sagt man immer nur so, ja, da gibt's ja die einen, ja, die werden immer reicher und dann gibt's die andere Tour, die war mal das Nonplusultra, jetzt qualifizieren die sich quasi, um auf diese reiche Tour zu kommen und die glorreiche European Tour verliert auch komplett den Glanz und da verabschieden sich jetzt die Top 10 pro Jahr auf die PGA-Tour und das ist halt echt schade, ja, und das ist halt, glaube ich, ein Thema, was dabei komplett untergeht. Es ist auch nochmal, sag ich mal, so ein Ding, was, glaube ich, da komplett auf der Strecke bleibt.
Total. Das ist die Ultima Ratio ist, was hat der Fan davon? Und das ist nichts, einfach nichts. Also nichts ist besser, als es vorher war. Nichts. Und mein Eingang war ja, ich glaube, dass die Lift-Tour aus den falschen Gründen gegründet wurde. Das ist genau mein Punkt. Also es bietet überhaupt dem Fan an sich keinerlei Mehrwert. Also vielleicht bin ich auch zu doof, ihn zu erkennen, aber ich sehe ihn nicht.
Der einzige Mehrwert ist, glaube ich, die Verfügbarkeit, also ich rede jetzt nur für den deutschen Raum, in Amerika weiß ich nicht, aber für den deutschen Raum, du hast halt die Möglichkeit, Golf abofrei auf YouTube gucken zu können. Also das ist halt der einzige Mehrwert, den ich persönlich dort sehe. Ja, also für jemanden, der jetzt sagt so, boah, so ein Sky-Abo, auch wenn du jetzt dafür arbeitest, so ein Sky-Abo ist mir halt einfach zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten. Die gehen jetzt auf YouTube, da bieten die einen gratis Stream die ganze Zeit an. Das ist quasi so der einzige kleine Mehrwert, der jetzt, sag ich mal, so dieser Normalgolfer jetzt hat, der hat einen freien Zugriff auf Live-Golf, den er auf dem Fernseher seiner Wahl oder auf seinem Laptop, Tablet, whatever, jetzt einfach gucken kann. Ist der einzige Mehrwert, den man, glaube ich, da rausziehen kann.
Fair point. Absolut.
Absolut.
Ich bezweifle, dass das integraler Bestandteil der Live-Idee ist, das immer umsonst zur Verfügung zu stellen.
Aber die Propaganda ist doch meistens umsonst.
Ich will auch nicht widersprechen, aber das ist ein fairer Punkt. Absolut. Das ist ein Vorteil.
Lass mich nochmal eine Frage dazu stellen und ihr beide habt das ja bestimmt verfolgt. Kann man das irgendwie vergleichen, die Super League, die sich fast gegründet hätte, mit der Live Tour, die sich gegründet hätte, aus ähnlichen Gründen? Bloß vielleicht war da der Widerstand bei Fußball zu groß und bei Golf hat es geklappt. Was sagst du dazu, Jonas?
Du kannst es vergleichen, es gibt ein paar Parallelen, aber der Vergleich hinkt an zu vielen Stellen. Es gibt diverse Parallelen zu diversen Entwicklungen. Also insgesamt reden wir darüber, dass sehr, sehr viel Geld in einen Markt kommt, der organisch oder in ein Produkt kommt, das ursprünglich mal organisch gewachsen ist. Das ist die große Parallele bei allem. Im Ergebnis kannst du es beispielsweise vergleichen, dann auch mit vielen Konflikten und Streitereien, die beispielsweise im Boxen dazu geführt haben, dass so eine Landschaft entstanden ist, in der die unterschiedlichen Verbände unterschiedliche Weltmeisterschaften veranstalten. Und es ist eigentlich ein miserabler Zustand, weil für den Fan an sich überhaupt nicht klar ist, wer ist jetzt eigentlich gerade Weltmeister, weil es blöderweise fünf in jeder Gewichtsklasse gibt. Dann kannst du es natürlich ein Stück weit vergleichen mit du kannst es vielleicht eher noch vergleichen mit der saudischen Fußballliga, die entstanden ist, mit einer weltweiten Idee, mit einer weltweiten Komponente. Und dann gibt es ja auch die Figur Greg Norman, dann gibt es ja auch das Bestreben, das ist ja eine uralte Idee eigentlich, so eine Welttour zu machen, die sich von der PGA-Tour lossagt. Es gibt Parallelen zu zur Entwicklung im Tennis. Du kannst auch sagen, du kannst es vergleichen mit der Tatsache, dass jetzt plötzlich ein spanisches Pokalfinale in Riyadh ausgetragen wird.
Saudi-Arabien, genau.
So ist es. Ultimativ ist es halt so, dass dort eine ganze Region oder in dem Fall ein Land sich aus politischen, strategischen, teilweise auch einfach, weil es nur das Hobby des PIF-Chairman ist, sich in einen Sport engagiert. Und ich schon auch irgendwie so immer denke, hey, also ich versuche da auch immer erstmal positiv ranzugehen. Ne? Also grundsätzlich ist das total legitim und es ist erstmal auch alles in Ordnung. Ich frage mich halt immer zum Schluss, was ist ultimativ jetzt für den Fan, den Zuschauer, dadurch besser geworden. Und da komme ich zu einem sehr ernüchternden Zwischenfazit, lass es mich so formulieren. Denn den Mehrwert kann ich nicht erkennen und eigentlich fände ich es besser, wenn wir das alles ein bisschen einfacher, ein bisschen volksnäher und simpler halten könnten. Aber who am I to judge?
Qui bono, ein sehr schönes Abschlusswort. Ich würde euch nochmal beide mit drüber auf die Terrasse nehmen zu einem final drink, come on. I want my birthdays all day long, let the bogeys go
and say hey. Lally, lally. Hole 19 auf der Terrasse.
Ja, da sitzen wir hier im wunderschönen Sonnenschein in der Nähe von Bayern in deinem Club sozusagen auf der Terrasse. Zu was lädst du uns denn jetzt ein nach dieser schönen Podcast-Folge? Was bestellst du uns denn? Was ist denn dein Drink hier?
Wow. Also ich bin ein großer Freund des Golfers, also nach jeder Runde. Also wahrscheinlich ein langweiliger Klassiker, aber ich liebe es, einen Golfer zu trinken. Darüber hinaus bin ich ein leidenschaftlicher Pilztrinker. Also ich wenn ihr da dabei seid, sehr gerne. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Beuerberg-Special, also der Club, in dem ich zu Hause bin. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, dort zu sein. Der Platz, das Restaurant ist der Hammer. Und der Weinkeller ist eine Sensation. Also unter der Prämisse, dass wir alle unser Auto stehen lassen können und uns einsammeln lassen, würde ich sagen, trinken wir uns einmal zumindest quer so ein wenig durch den Weinkeller. Der ist hervorragend sortiert und das wirklich zu Top-Preisen. Also allein der Weinkeller ist ein, oder die Weinauswahl ist ein Grund, Beuerberg zu besuchen.
Jetzt musst du mir doch eine Sache sagen, weil ich wollte noch sagen, wo man dich findet, neben dem Golfclub Beuerberg. Du bist ja auch auf Instagram und Co. Warum heißt du da Jonas Friedlich und nicht Jonas Friedrich?
Wir hatten ja vorhin so einen kleinen Social Media Part, das ist auch historisch und organisch gewachsen. Führt so weit weg. Mittlerweile habe ich es korrigiert. Das ist inzwischen, weil ich die Frage auch echt oft gestellt bekam, es ist inzwischen Jonas Friedrich Official, glaube ich. Auch das liegt jetzt mal ganz stark verkürzt an meinem zerrissenen, ambivalenten und nicht immer stringenten Verhältnis zu Social Media, das in den letzten Jahren vielen Auf und Abs und Stimmungsschwankungen und Entscheidungen und dann doch nicht und wieder zurück
geschuldet ist. Sehr gut. Sag doch einfach, es war spät und im Internet und du hattest den Weinkeller vom Golfclub offen. Es ist auch okay. Es ist auch okay. Jonas, ich danke dir saumäßig, dass du für uns die zwei Episoden dabei warst. Ich glaube, wir hätten auch noch 5 Episoden draus machen können. Es gibt ja so viel zu sprechen immer über Golf. Und was du sagst, es stimmt ja beim Fußballspiel. Da spricht man ja gerade, wer wo lang läuft und hat so ein bisschen, wenn mal gerade kurz Verletzungspause ist, dann ein bisschen Zeit auszuholen. Beim Golf kann man ein bisschen größer ausholen, auch im Schwung. Das ist ja das Schöne. Deswegen haben wir diesen wunderschönen Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall wahnsinnig. Ich würde irgendwann mal euch wieder zusammenführen und dann machen wir so ein Battle. Beauty kommentiert 2 Minuten Fußball und du 2 Minuten und dann machen wir irgendwie so ein Hardcore-Ding draus. Darauf habe ich irgendwann mal Lust. Aber for the time being bleiben wir bei Golf. Ich sag danke. Beauty, du darfst auch noch danke sagen und dann darf der Jonas noch einen letzten Satz sagen.
Ja, ich glaube, das hat Jonas gerade perfekt zusammengefasst, seine Getränkeauswahl, ob nun Schienenspieler oder falsche 9, ja, das Pilz und der Golfer. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Ja, 2 Folgen ist eine Premiere für uns mit einem Gast, direkt 2 Folgen hintereinander aufzunehmen. Und ich kann Benny nur recht geben, wir hätten sicherlich noch die ein oder andere Themenauswahl zusammenbekommen, um da noch Folge 3 und 4 rauszubekommen. Also, lieber Jonas, ich hoffe, wir hören uns irgendwann dann mal wieder. Und alle Huffis, guckt doch da mal vorbei, auch auf Social Media. Da gibt's ab und an auch mal was Interessantes zu sehen. Ja, und mehr habe ich nicht zu sagen und gebe die letzten Worte diesmal an Jonas ab. Danke dir.
Ja, also ich danke euch nochmal für die Einladung. Vielen lieben Dank für die Zeit, für die gemeinsame. Es war ein fantastisches, auch für mich sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche euch immer gerade einen Ballflug und allen Huffis. Das ist das Wichtigste. Macht euch eine schöne Zeit auf euren Golfplätzen. Für mich ist Golf und ein Golfplatz, es ist der Happy Place überhaupt. Ja, lasst uns alle möglichst viel gesunde Zeit drauf verbringen, dann ja, das wären sehr, sehr schöne Stunden, Tage, Wochen, vielleicht Monate. Vielen lieben Dank nochmal und ja, bis bald.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.